Willkommen zu Auf Holzbauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind Jonathan
und Witold
und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau.
Unser heutiger Gast ist Professor Patrick Aondio. Patrick lehrt im Masterstudiengang Holzbauingenieurwesen an der Hochschule Biberach und ist Spezialist für Digitalisierung im Holzbau. Von Patrick wollten wir wissen, wie digital ist der Holzbau heute schon? Wo liegen Potenziale? Und wie geht es in naher und ferner Zukunft im Bereich Digitalisierung weiter?
Erfahren haben wir eine ganze Menge. Zunächst geht es um seinen Zugang. Aufgewachsen in einem Dorf in Südtirol hat Patrick erstmal eine Karriere als Musiker angestrebt, bevor er seine Liebe zum Holz entdeckte. Wie man erfolgreich die Branchen wechselt, erklärt er uns selbst, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Von Patrick haben wir erfahren, dass es noch einige Herausforderungen in der digitalisierten Fertigung und Verarbeitung gibt. Weiterhin sprechen wir über die Wichtigkeit von Baustellenkenntnissen, um effizient planen zu können, sowie über Details zur Produktion von Bauteilen.
Herausgekommen ist ein äußerst unterhaltsames, vielschichtiges Gespräch. Patrick hat uns nicht nur als Spezialist, sondern auch als sehr herzlicher Mensch beeindruckt und es hat großen Spaß gemacht, sich mit ihm über all die verschiedenen Themen auszutauschen. Und beim Fundstück des Monats wird es diesmal, na sagen wir mal, mystisch. Aber jetzt hört selbst bei unserer heutigen Folge mit Patrick Aondio.
Ja, wir lernen alle unsere Gäste erstmal gerne kennen. Wie bist du? Du bist heute Professor und Doktor an der Hochschule in Biberach. Da sprechen wir auch jetzt in Biberach in deinem Büro. Wie bist du hier gelandet?
Oh, das ist ganz, eine ganz lange Geschichte. Also, ich wollte ja ursprünglich Musiker werden.
Ja.
So, dann war ich zu Hause, hab da mit meinen Eltern diskutiert.
Kommt zu Hause in Bozen, aus Bozen
in, kommt. Ja, in Steineck, das ist gleich neben Bozen.
Du bist quasi Italiener.
Ich bin Italiener, ja. Okay. Steht sogar in meinem Ausweis rein. Auch okay. Wenn es viele Südtiroler gar nicht sagen wollen, aber in meinem Ausweis steht rein, okay. Ich bin italienischer Staatsbürger.
Okay.
Spreche aber Deutsch. Das Schwäbische, das liegt mir aber noch nicht so, muss ich sagen. Das ist doch so eine kleine Hürde, ja. Sprachbarriere.
Aber Italienisch sprichst du auch, oder?
Ja.
Wie viele Sprachen sprichst du?
3. Deutsch, Italienisch und Englisch.
Okay.
Das langt eigentlich vollkommen.
Ja.
Auch manchmal ganz gut, weil ich auch im Rahmen meiner Tätigkeit der Zertifizierung von Bauprodukten auch in Italien unterwegs war.
Mhm.
Aber jetzt kommen wir zurück, wie ich überhaupt zum Holzbau gekommen bin. Das ist so eine ganz witzige Geschichte. Also ich wollte eigentlich gar
Vielleicht
nicht...
erst zum Bau und dann zum Holzbau, oder?
Ja, erst zum Bau. Hast du recht, muss ich dir recht geben. Also ich wollte ja eigentlich... oder wenn man so 16, 17 ist, weiß man ja gar nicht, was man machen möchte. Ursprüngliche Idee, Musiker. Jetzt nicht der Rockstar, so wie du, also das hat mir nie gelegen. Ich bin eher so volkstümlich unterwegs gewesen. Meine Eltern, nein, das kommt gar nicht in Frage. Musiker, Tag und Nacht unterwegs, zig Weiber überall, also das kann es doch überhaupt nicht sein. Also so einen können wir zu Hause nicht gebrauchen. Und wenn du dir mal den Finger brichst oder die Hand brichst, was machst du dann? Dann liegst du uns faul auf der Tasche rum. Ich sage, ja, was könnte man sonst machen? Ja, so ja was Technisches, das wäre ganz in Ordnung. Und ich habe die Oberschule für Geometer in Bozen auch parallel besucht und da war ein Ingenieurbüro, die haben einen technischen Zeichner gesucht. Ich dachte, ja, ein bisschen Kohle nebenbei verdienen ist nie schlecht, also das kann man immer brauchen, auch mal abends zum Feiern zu gehen. Und dann habe ich da mich beworben als Zeichner, war dann Zeichner und da war der Senior damals mit 75 Jahren ein Bauingenieur, der hatte in München studiert. Und das war so ein ganz cooler Typ, der hat gesagt, weißt du was, da gehst du nach München, dann studierst Bauingenieur, da für eine Mark, das waren noch Markzeiten, wie er studiert hatte, kriegst du ein Bier und ein Puzzle von der Kellnerin. Ich gesagt, ja okay, ja das ist ja geil. Und ich gesagt, München, das klingt super. Bayern hat mir eh gut gefallen, so von das Hören und Sagen her. Dann hat mich der zur Immatrikulation nach München an die Universität gefahren. Stand der Peter dort immatrikuliert, Studium absolviert und da bin ich das erste Mal mit Professor Kreuzinger, das ist einer der besten Holzbauer, in Kontakt gekommen. Da haben wir gedacht, ja, so, was könnte man da in der Universität noch vertiefen? So, also man musste ja mehrere Vertiefungsrichtungen aussuchen. Professor Kreuzinger, das war ein älterer Herr, auch sehr elegant, sehr intelligent und eine der Koryphäen des Holzbaus. Ich sagte, das ist eigentlich toll, was der da macht. Also das ist spannend. Und dann bin ich da als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion gelandet. Später hat mich Professor Winter, das war der Nachfolger von Professor Kreuzinger, gefragt, ja, Herr Aondio, was machen Sie nach dem Studium? Hätten Sie nicht Lust, bei uns da Lehramt an beruflichen Schulen zu unterrichten? habe ich sofort gesagt, ja, cool, mache ich. Mal nach Hause gegangen, was schauen, was ist überhaupt Lehramt an beruflichen Schulen? Ich hatte keine Ahnung, was ich da jetzt mache.
Da hast du meine Anschlussfrage vorweggenommen.
Ha, tut mir leid. Und jedenfalls, dann habe ich da angefangen, Lehramt an beruflichen Schulen zu unterrichten. Und parallel dadurch, dass das angegliedert war am Holzbau, am Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion, habe ich auch den Holzbau noch mitbetreut. Habe dann irgendwann gedacht, ja, das ist ja super interessant, ich könnte ja auch in dem Bereich promovieren.
Dann Lehramt an beruflichen Schulen, das ist in der Ausbildung von Zimmerleuten, oder?
Ja, man bildet da aus die späteren Schreinerlehrer oder Lehrer für die Schreiner, für die Maurer, für die Zimmerer, also die bildet man da aus. Hat eigentlich mit dem Bauingenieur relativ wenig zu tun. Mhm. Das ist so, ja, die Grundlagen sind da mit dabei. Aber ich war da immer fasziniert noch vom Holzbau an sich und habe mich dann auch definitiv da spezialisiert, habe da promoviert drauf und bin dann bis zum Schluss, also zu guter Letzt nach 15 Jahren, war ich Teamleiter auch noch vom ganzen Bereich Holzbau an der Technischen Universität München, habe da für 3 Jahre diesen Bereich komplett geleitet unter Stefan Winter, war dann noch Vorsitzender vom Laboratorium oder einer der Geschäftsführer vom Laboratorium Konstruktiven Ingenieurbau und habe da Überwachung und Zertifizierungen auch im In- und Ausland gemacht. Irgendwo war da die Karriereleiter fertig. Dann war ich in der Personalabteilung und habe mal gefragt, geht's noch weiter? Kann ich mich da irgendwie weiter aufsteigen oder sowas? Na, das geht gar nicht, da müssen Sie Professor werden. Ja, das wäre eigentlich auch ganz cool. Wieso denn nicht noch Professor werden? Meine ursprüngliche Idee war das ja überhaupt nicht. Wenn man so umgeschaut, so Ausschreibung, dann war eine Ausschreibung von der Hochschule Biberach. Ja, die suchen einen Holzbauprofessor.
In welchem Jahr sind wir denn jetzt?
Das wäre jetzt das letzte Jahr 23.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, ja, probieren kann man es doch mal. Habe ich mich daher beworben und schau dir an. Dann habe ich auch noch die Zusage gekriegt, da die Professur zu übernehmen, habe die Professur übernommen und gleichzeitig auch noch das Amt des Studiendekanes für den neuen Masterstudiengang Holzbau-Ingenieurwesen. Und so bin ich eigentlich hierher gekommen, über München, eigentlich von der Musik geprägt, über München, daher an die Hochschule Biberach.
Was ich voll interessant finde, ist, weil ich habe mal gehört, dass Musik und Architektur oft so ein bisschen verbunden sind vom Interessengemenge her und dass viele Musiker sich für Architektur interessieren und Architekten für Musik. Und es gibt ja auch dieses Daniel Liebeskind-Zitat, dass Musik und Architektur zwei verschiedene Ergebnisse des gleichen Grundgedankens wären, nämlich was so zu konstruieren, so Formen zu kombinieren und so weiter. So, dann Architekt werden wolltest du nie. Du wolltest was gleich auf, hattest gleich das Interesse für diese technischen Bereiche.
Ja, Technik ist ja auch in der Musik allgegenwärtig. Schon wo wir jetzt da reinsprechen, also diesen ganzen Mikrofone, da geht es ja auch beispielsweise um Schallentkopplungen. Die Mikrofone, die hängen jetzt da an Fäden, wenn sie jemand jetzt nicht sehen kann. Da geht es darum, wie kann ich jetzt Vibrationen entkoppeln. Akustik ist Schwingung. Schwingungen können wir berechnen. Schwingung ist auch überall in der Dynamik auch vorhanden. Die meisten Musikinstrumente, bis auf Blechblas und Schlagwerk, die sind auch Holzinstrumente. Deshalb passt es ja auch irgendwo wieder super zum Holzbau zu mir dazu. Auch wenn Sie jetzt ein Klavier oder wenn du ein Klavier anschaust oder ein Cello oder ein Akkordeon oder sowas, das ist ja edelstes Holz, was da verbaut wird. Mhm. Mit Lagerzeiten 100, 200 Jahre.
Das stimmt. Welche Instrumente spielst du alles?
Akkordeon und Klavier.
Ah, schön.
Also alles holzbasierte Instrumente. Yeah, yeah, yeah. Wie kann es denn anders sein?
Blech kam nie, war nie eine Option.
Ist ja irgendwo auch mit dabei. Man hat ja, sei es jetzt im Holzbau, Nagelverbindungen oder Blechverbindungen und bei den Instrumenten, wir haben doch auch kleine Nägel reinschrauben oder Stimmzungen, also die aus Metall gefertigt sind. Oder ein paar Zierleisten.
Ja. Und war es für dich eine große Veränderung von München nach Biberach, von der großen TU an die Hochschule Biberach?
Also ja, es war natürlich ein großer Umschwung, muss man sagen. Die TU ist ein Riesenladen. Da quirlt es permanent, egal zu welcher Uhrzeit, dass man reinkommt. Jetzt die Hochschule Biberach ist wesentlich kleiner, aber wesentlich feiner, muss man auch sagen. Und das Kollegium, das ist da wirklich traumhaft. Man begegnet sich auf Augenhöhe, man hat sehr, sehr viel Kontakt. Man geht auch zusammen mal mit den Studierenden zum Mittagessen. Sowas hat es an der TUM niemals gegeben, weil da ich hatte noch die Koordination vom Studiengang Bauingenieurwesen inne. Da waren teilweise 5.000, 6.000 Studierende und da ist der persönliche Kontakt überhaupt nicht mehr da.
Ja.
Hingegen hier haben wir im Masterstudiengang kleine Studierendenzahlen. Je Semester, manchmal sind es 30, manchmal sind es 12 oder 15. Mhm. Und da hat man schon ein ganz anderes Betreuungsverhältnis. Mhm. Und da kann man auch wesentlich netter und angenehmer mit den Studierenden arbeiten, wie wenn ich jetzt 50, 60 habe, von denen vielleicht noch 10 schlafen.
Mhm. Ja.
Voll. Ich kenne das auch, als ich Student war, da hatten wir auch sehr kleine Uni und wir hatten manchmal auch pro Seminar dann im Büro vom Professor oder so, weil wir nur 6 Leute dann oder so waren.
Ja, jetzt muss ich mal fragen, wo hast denn du studiert?
In Halle an der Saale.
Und was?
Das waren damals, hatte die ganze Uni, hatte glaube ich 17.000 Studenten, also alle Fächer. Und ich habe Medien- und Musikwissenschaft studiert und wir waren sehr wenig Studenten. Und das war eigentlich gerade immer cool, weil man hatte schon einen sehr persönlichen Draht so zu den Lehrkörpern. Ne?
Ja, das kann ich verstehen. Da muss ich ja noch etwas erzählen. Damals, wie ich angefangen habe, Bauingenieurwesen zu studieren, das war 2008, da hat es geheißen, studiere ja nicht Bauingenieurwesen. Du wirst nie eine Arbeit haben.
Echt?
Und da waren sehr, sehr wenige, die angefangen haben zum Studieren. Wir haben mit ungefähr 150 Leuten angefangen zum Studieren und fertig geworden sind 30 in einem einzigen Jahrgang. Ich habe mich da voll antizyklisch in diese Welle reingestürzt und das war ein Riesenvorteil. Wie wir rausgekommen sind, die haben uns ja zerrissen. Jeder von uns hat 4, 5 Jobangebote gehabt. Und auch jetzt muss ich sagen, das war das Beste, was ich habe machen können. Ich habe nicht der Allgemeinheit gehorcht, sondern ich habe einfach das gemacht, was mir gefallen hat.
Schön.
Und jetzt, Holzbauer sind aktuell Mangelware, müssen wir ganz klar sagen. Ist ein Vorteil für mich, aber ein Nachteil für die Branche. Wir suchen händeringend Leute, die sich im Holzbau spezialisiert haben und jetzt auch noch spezialisieren. Aber meine Generation, wir sind leider sehr, sehr schwach vertreten im Holzbau, weil wir einfach zu wenig Leute waren.
Ja, das ist bemerkenswert. So, und du hast jetzt deine Professur, die heißt nochmal?
Das ist eine Professur für Holzbau.
Ja, ganz allgemein gesetzt.
Genau, ganz allgemein gesetzt für Holzbau. Und wir haben ja hier an der Hochschule Biberach 3 Holzbauprofessoren. Das wäre einmal die Frau Patricia Hamm, die ist sehr, sehr bekannt in der Holzbauszene für die ganzen Schwingungs- und Anregungen, schwingungsangeregte Systeme. Dann haben wir den Jörg Schänzlin, der ist auch bekannt oder auch in der Normung oder insgesamt in der Branche sehr bekannt mit dem ganzen Holzbeton-Verbundgeschichten. Und dann bin ich auch nochmal mit dabei als Holzbauer. Ich mache mehr Brettsperrholz-Laminat-Theorien und Verbindungsmittel und in dieser Richtung bin ich da unterwegs.
Mhm.
Und man muss auch sagen, das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der Hochschule Biberach, dass wir jetzt 3 Holzbauprofessoren haben.
Mhm.
Das kann jetzt in diesem technischen Bereich auch keine Technische Universität München vorweisen. Da gibt es einen einzigen Holzbauprofessor im Bereich Bauingenieurwesen. Und wir haben hier nochmal zusätzlich eine super Verbindung ans Ausbildungszentrum der Zimmerer Kompetenzzentrum, wo pro Semester, wenn ich jetzt die richtige Zahl im Kopf habe, ungefähr an die 3000 Zimmerer ausgebildet werden und mit denen wir mit dem Biberacher Modell auch direkt zusammenarbeiten.
Mhm.
Viele werden ja zum Zimmerer ausgebildet und machen bei uns gleichzeitig den Bachelor Bauingenieurwesen. Eine einmalige Konstellation.
Mhm.
Und das ist ein Riesenvorteil, weil wir auch, wir sind ja oder spezialisieren uns im Master hauptsächlich auf die digitale Fabrikation und die digitale Planung und Herstellung von Holzgebäuden. Und jetzt können wir hier die Theorie abwickeln an unserer Hochschule und gleichzeitig die Praxis zusammen mit dem Kompetenzzentrum bedienen. Und das gibt es, soweit ich informiert bin, nirgends in Europa, außer bei uns.
Mhm. Und die Zimmerer-Ausbildung, ich hätte jetzt gedacht, dass das auch quasi ein kompletter Dayjob wäre, aber das passt da noch mit rein, Kapazität.
Ja, da gibt es ein spezielles Ausbildungsformat, das sogenannte Biberacher Modell. Und da ist das Studium jetzt so zugeschnitten, dass die Studierenden wirklich auch den Zimmerer machen können, bis hin zum Zimmerer Meister und bei uns nochmal den Bauingenieur mit Bauvorlageberechtigung, also den Bachelorabschluss.
Und wie viele Absolvierende haben wir hier pro Semester oder pro Jahr?
Also pro Semester, ich habe jetzt den Kurs mit dem Biberacher Modell, die Studierenden gerade, und das sind 40 Stück in einem Semester drin. Das sind wir pro Jahr ungefähr an den 80, 100 Studierenden sowas dran. Eigentlich eine schöne Zahl, aber es sind leider immer noch viel zu wenige für dem, was ich, wenn ich die Praxis anschaue, was wir an Bedarf haben. Überhaupt jetzt die großen Holzbauoffensiven, die ja überall gestartet werden. Also da bräuchten wir wesentlich mehr. Und auch wenn ich auf die Baustellen rausgehe, wir haben jetzt leider sehr, sehr viele Massivbauer, die anfangen, Holzbau zu machen, zwangsläufig, weil der Holzbau sehr interessant und sehr gefordert ist. Aber die arbeiten nur mit einem Werkstoff, der ihnen vielfach noch nicht geläufig ist. Also man muss doch Acht geben, wie verarbeite ich ein Holzprodukt und wie verarbeite ich jetzt einen Ziegel. Das sind ganz unterschiedliche Kompetenzen und viele wissen das nicht. Und die größte Gefahr birgt sich einfach darin, dass wir im Holzbau sehr weit gefertigte Teile haben. Wir planen alles, also Fertigteilelemente bis zur Installationsebene, Dämmebene, gefachtem, das ist alles fix und fertig, die Fenster sind drin, das ist alles fix und fertig verbaut. Wir haben ein komplettes Bauprodukt, wird auf die Baustelle in der Regel gebracht, muss dann aber auch gegen Witterung beispielsweise entsprechend geschützt werden oder auch entsprechend verarbeitet oder aufgerichtet werden. Wenn jemand aus dem Mauerwerk ist, der hat natürlich keine Ahnung von unserer Maßhaltigkeit. Wir arbeiten Maßhaltigkeit im Millimeterbereich, der Maurer, ohne jetzt den schlecht zu machen, der ist eher im Zentimeterbereich unterwegs. Und wenn ich jetzt mit Fertigteilen arbeite, das ist wie bei Lego, wenn ich jetzt mehrere Lego-Steine übereinander setze und jetzt einen Stein verrutsche, dann passt mir halt der ganze Rest nicht mehr zusammen. Das sind einige Besonderheiten, die wir im Holzbau natürlich wissen müssen und auch den Studierenden beibringen.
Und du hast gerade eben angesprochen, der Schwerpunkt vom Master ist das Thema Digitalisierung. Wie weit ist die Digitalisierung im Holzbau oder wie können wir die beschreiben? Was ist heute da der Stand der Dinge?
Ha, da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Was ist denn eigentlich Digitalisierung? Weg vom Analogen. Sprich, dass wir jetzt nicht mehr am Reißbrett da sind und von Hand zeichnen, sondern dass wir jetzt wirklich am Rechner arbeiten und über Nullen und Einsen ein entsprechend Digital Dummy oder irgendetwas erzeugt wird, was wir digital haben. Im Büro macht man da schon extrem viel dazu. Also wir rechnen eigentlich nur noch mit Computerprogrammen. Kaum einer setzt sich hin mit einem Blatt Papier und rechnet von Hand nochmal irgendwo die Statik, was runter. Das ist, hat mittlerweile alles ausgedient. Was der nächste Schritt ist, wir werden in Zukunft auch die Baustellen wesentlich digitaler haben werden. Das fängt ja schon an mit einem Distomaten. Wir hätten vor 10 Jahren gedacht, dass wir eine Entfernungsmesser über einen digitalen Laser machen würden. Hätte sich ja kein Mensch gedacht. Da hat man ein langes Maßband genommen und mal durchgezogen über die Baustelle und mal geschaut, wo wir rauskommen. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir auf der Baustelle RFID-Chips sogar verbauen, wo wir jedes Bauteil exakt zuweisen können. Wir gehen mit einem Scanner drüber, der sagt mir an, okay, das ist Bauteil XY, muss jetzt dahingestellt werden, hat die Ausgangsfunktion, muss jetzt bis zum Schluss genau so verarbeitet werden. So wird die Zukunft ausschauen. Viele arbeiten natürlich noch nicht so. Viele sind noch analog unterwegs. Klar, so eine Umstellung ist mit sehr viel Investitionen gekoppelt. Aber wir werden auch in Zukunft industrieller werden. Das kann man auch ganz klar erkennen bei unseren Bauprodukten. Brettsperrholz, Brettschichtholz, Holzbalken oder Brettschichtholzbinder. Das ist mittlerweile ein Hightech-Produkt, das ist Stangenware, das wird kilometerlang oder auch teilweise kann es unendlich lang produziert werden, muss nur noch am Ende der Halle gekappt werden, damit ich es halt noch transportieren kann. Das hätte sich ja früher kein Mensch gedacht. Und diese ganzen Dinge, die müssen alle jetzt digital überführt werden und auch verarbeitet werden und weitergetragen werden. Problem: Datenmanagement. Alles, was wir jetzt speichern, auch diese Audioaufzeichnung, was wir jetzt haben, sind Unmengen an Daten. Du hattest vorher gesagt, du arbeitest mit Logic, bis wir das aufgezeichnet haben. Was werden wir einen halben Gigabyte oder sowas an Speicher verbraucht haben? Nicht mal?
3 Gigabyte.
Sowas. Unmengen an Daten, das müssen wir erst handeln. Im Bauwesen sind wir noch nicht so weit. Wir müssen schauen, dass wir die ganzen Daten vorhalten können. Nächstes Problem. Wir müssen schauen, wie kommunizieren die ganzen Geräte untereinander. Es hat ja jeder eine andere Sprache. Sei es einmal im Büro die Planung, funktioniert mit CAD, unterschiedlichsten Programmen, AutoCAD, Revit. Die haben wieder unterschiedliche Dateiformate. Wie kriege ich die Dateiformate wieder so, dass die untereinander funktionieren? Und wie kriege ich das Dateiformat jetzt auf meine Maschine, auf die CAM, auf den Abbund? Und wie geht es dann später noch weiter? Und wie kann ich in Zukunft meine ganzen Daten auch so hosten, dass ich sie wieder auch abrufen kann? Ihr erinnert euch ja an die ganzen Disketten und CD-Generation. Mhm. Hast du überhaupt noch ein CD-Laufwerk oder Diskettenlaufwerk?
Nee.
Nee, genau. Und das ist eine große Frage. Was mache ich jetzt mit den ganzen Daten, dass ich die jetzt die nächsten Jahre wieder vorhalten kann und nutzen? Also, jetzt sind wir im Bereich der Forschung. Das sind alles Sachen, wo wir uns drum kümmern müssen. Ein erster Schritt ist ja schon, dass wir jetzt eine gemeinsame USB-Schnittstelle kriegen. Mhm. Auch schon mal ein Vorteil. Aber wir haben noch sehr viel zu tun. Und die Zukunft wird digitaler werden.
Ja, aber mit den Fragestellungen sind wir nicht alleine im Holzbau, oder? Nein. Das betrifft ja nahezu, also das Thema Datenmanagement betrifft ja nahezu jeden Bereich unseres Lebens, sei es jetzt Versicherungen, Körperschaften öffentlichen Rechts, wie wir als Ingenieurkammer das sind, und dann eben auch im Bauwesen. Gibt's ja auch irgendwo Synergien oder gemeinsame Forschungsprojekte, wo es um solche Themen geht?
Ja, das gibt es. Zum Beispiel mit dem Stahlbau. Der Stahlbau und der Holzbau sind sehr eng miteinander verwandt. Mhm. Wir haben doch immer, sei es im Stahl und im Holzbau, das Ausgangsprodukt eines stabförmigen Elementes. Im Grunde ist es immer so ein Stab. Also wir haben unsere Stahlprofile und wir müssen Stabprofile im Holz oder im Stahlbau und wir müssen aus diesen einzelnen Profilen dann wieder eine Fläche zusammenbringen. Das heißt, wir haben einmal die mechanischen Grundlagen sind sehr ähnlich. Ob ich jetzt ein Stahlprofil anschaue oder jetzt ein Holzprofil, sehr ähnlich. Und auch das Datenmanagement bis zum Schluss ist doch auch immer sehr ähnlich. Und wenn wir uns den Stahlbau mal anschauen, das ist doch ein sehr hochentwickeltes Produkt oder jedes Stahlprofil ist sehr, sehr hochentwickelt. Und gleich hochentwickelt sind ja auch unsere Holzbauteile. Das, was wir haben, das sind doch alles Stangenwaren. Heutzutage, Sie kriegen jetzt Brettschichtholzträger, Konstruktionsvollhölzer, 10, 15 Meter, das ist alles industriell gefertigt. Das ist alles Stangenware, die sofort rausläuft. Und da haben wir sehr, sehr viele Parallelitäten. Wir müssen halt jetzt schauen, wie können wir Gemeinsamkeiten nutzen. Da, wo wir viel abschauen können, das ist natürlich immer von der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat es ja geschafft, über gleichbleibende Prozesse eine sehr hohe Durchsatzzahl von Fahrzeugen zum Beispiel generieren. Ob es jetzt Audi, BMW, VW ist, die haben ihre Roboter und die produzieren am Fließband nach dem Vorbild von Ford eigentlich die gesamten Fahrzeuge. Hat seine Gesetzmäßigkeit. Wir haben im Holzbau auch unsere Gesetzmäßigkeiten. Die sind klar vorgegeben durch unsere Bauprodukte. Wir wissen, eine Standard-OSB-Platte ist 1,25 Meter auf 2,50 Meter oder 5 Meter lang auf 2,50 Meter. So, jetzt können wir hergehen und können nach diesem System, nach diesem Bauprodukt Raster einführen, auch Maße. Das heißt, beim Holztafelbau haben wir unsere Sprungmaße. In welchen Abstand muss ich denn immer wieder einen Pfosten setzen? Und wenn ich immer den gleichen Abstand habe, dann habe ich doch eine Standardisierung. Und wenn ich eine Standardisierung habe, dann kann ich mir doch überlegen, muss das jetzt ein Mensch machen, alle 62,5 da oder 75 Zentimeter einen Holzpfosten hinlegen? Oder kann das nicht ein Roboter machen oder eine Maschine, ein Legeportal? Und genau da sind wir aktuell dran oder da entwickelt sich auch die serielle Herstellung von Gebäuden, sei es im mehrgeschossigen Holzbau oder auch im kommunalen Bau. Da geht man jetzt her und macht eine serielle Fertigung von Wand- oder Deckenelementen mit einem konstanten Raster. Und das Ganze macht nicht mehr eine Maschine, ein Mensch, sondern das macht eine Maschine, eine Legemaschine mit entsprechenden Nagelbrücken. Die legt über Saugroboter dann auch die Platten auf, die Bauteile, vernagelt, verklammert es, befüllt es alles. Und das ist ein rein digitaler Prozess und den müssen wir auch steuern. Und zum Schluss wird er prüfen.
Aber wenn der Prozess jetzt digital ist, der Maschine ist es doch egal, ob jetzt das Raster bei der Wand 62,5 ist oder 62,8. Das ist dann eher die Optimierung vom Verschnitt, die davon die am direktesten betroffen ist, oder? Weil das ist mein Verständnis.
Ja, der Maschine
ist
egal.
Wenn die Parameter wirklich digital sind, dann ist das die Herstellung, ist dann völlig unabhängig von dem Raster.
Aber du musst dir vorstellen, du kriegst jetzt bloß immer eine Platte, die hat ein Vielfaches von 62,5. Und damit ich jetzt nicht viel Verschnitt habe, setze ich natürlich auch meine Posten immer in einem solchen Raster, in einem Vielfachen von 62,5. Mhm. Und das ist eigentlich der Weg, wo wir hin müssen. Da muss auch die Architektur hin, die gesamte Planung. Es hat auch mal früher andere Rastermaße gegeben, weil einfach die Werkstoffe in diesem Verhältnis nicht da waren. Mhm. Aber das ist so ein typischer Standardisierungsprozess, wo wir aktuell dran sind.
Also wir haben diese drei großen Prozessschritte mit den zweieinhalb großen Schnittstellen, Planung, Produktion und Montage, oder?
Ja, genau.
Und die Planung, da sind wir im Holzbau, wenn wir jetzt uns die Digitalisierung vorstellen, sind wir im Holzbau schon ziemlich weit, wahrscheinlich sogar weiter als der Durchschnitt der Baubranche, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also da sind wir sehr, sehr weit. Da hat sich die letzten Jahre extremst viel getan. Da sind wir im Holzbau wirklich sehr weit vorne dran.
Mhm. Kannst du das kurz beschreiben, was da gerade der Stand ist, auf dem wir heute schon operieren?
Also was machen wir? Wir machen heutzutage gesamte Gebäude mit allen möglichen oder mit allen Wandaufbauten, sei es mit der Dämmebene, sei es mit der Tragwerksebene, die unterschiedlichen Folien, das wird alles im 3D-Modell komplett erfasst, ist auch später wichtig natürlich für die Abrechnungen. Ich muss doch wissen, wie viel habe ich jetzt verbaut, wie viel darf ich jetzt dem Kunden in Rechnung setzen. Ich weiß auch genau, wie viele Verbindungsmittel sind drin. Erleichtert mir dann auch später das Controlling, habe ich jetzt alles richtig gemacht. Mhm. Also da sind wir jetzt, sei es von der Tragwerksplanung, als auch von der gesamten Modellierung, dreidimensionalen Modellierung des Gebäudes extremst weit im Holzbau.
Ja. Können wir da heute schon am gleichen 3D-Modell, also mit der gleichen Datenbasis schon sowohl jetzt Massen ermitteln und das Projektcontrolling machen, als auch eine Tragwerksplanung durchführen und eine Optimierung des Tragwerks vom Gebäude und dann in der Folge auch statische Berechnungen?
Es gibt Unternehmen, die das jetzt schon machen. Bei einem ist mein Büro auch ganz aktiv mit dabei. Aber es gibt noch keinen Standard. Mhm. Das ist das Traurige. Also es gibt einige große Unternehmen, die das können. Namen möchte ich da jetzt nicht unbedingt nennen. Aber die haben sich die letzten Jahre extremst viel Zeit investiert, Know-how investiert und Leute auch ins Haus geholt, die das können. Mhm. Aber das sind einige wenige.
Konzerne.
Es sind Konzerne oder sehr groß aufgestellte Unternehmen. Mhm. Aber wir müssen dahin, dass das die Allgemeinheit, wir müssen mal schauen, dass wir einen gemeinsamen Standard kriegen, dass nicht nur einige wenige das beherrschen und effizient machen, sondern dass auch die breite Masse das macht.
Und welchen Standard suchen wir da?
Meinst du jetzt Dateistandard oder?
Zum Beispiel, was muss getan werden, dass wir das können? Wir sind ja immer noch im Bereich der Planung.
Wir müssen mal eine einheitliche Sprache der einzelnen Systeme. Also sei es, dass die Daten jetzt vom Tragwerksplaner, sei es auch vom TGA-Planer, sei es auch von Architekten, dass die ganz klar ineinander überführbar sind. Mhm. Viele sprechen ja immer vom BIM, nicht? Aber es muss ja die Sprache schon mal so aufgezogen werden oder das 3D-Modell, dass es jeder nutzen kann. Das wäre ein Riesenvorteil. Aktuell haben wir es in vielen Betrieben noch so, der Architekt zeichnet was, dann kommt der Tragwerksplaner her, der zeichnet es auch nochmal, dann kommt der TGA-Planer, der macht nochmal eine Zeichnung. Und das kann es doch nicht sein. Das ist nicht effizient.
Vor allem nicht, wenn wir größere Revisionszyklen haben. Wenn zum Beispiel die Tragwerksplaner sagt, hey, Moment, wenn wir ein anderes Deckensystem benutzen, dann verringern wir die Gebäudehöhe um 20 Zentimeter. Und exakt. Dadurch haben wir eben kaskadierende Änderungszyklen.
Und dann wird vergessen, wahrscheinlich was zurückzuspiegeln und dann sieht man es erst auf der Baustelle, dass da was nicht passt. Mhm. Und genau das darf eigentlich nicht der Fall sein. Und da sind wir im Holzbau eigentlich in Summe sehr, sehr gut schon, muss man sagen, aber es ist, besteht noch großes Potenzial. Mhm. Und das größte Potenzial ist einfach, dass mal die einzelnen Gewerke oder die einzelnen Planer auf einem gemeinsamen Modell arbeiten. Die Idee ist ja schon uralt, also die kenne ich schon aus meinem Studium, die ist ja schon 15 Jahre alt. Aber jetzt kommen wir endlich in einen Bereich rein, wo es auch handelbar wird. Hängt auch wiederum mit der Entwicklung unserer gesamten Software zusammen. Mhm. Und auch wiederum mit diesem Datenmanagement, Datenaufbereitung. Mhm. Was sich da in den letzten 15 Jahren am Rechner getan hat, ist auch ein Wahnsinn, können wir schon sehen bei den iPads. Was kann denn so ein iPad, was 10 Jahre alt ist, und was kann unser aktuellstes iPad? Also das ist gigantisch. Und da gibt es momentan einen großen Schwung, da tut sich viel, aber wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Mhm.
Sag mal, Patrick, das klingt jetzt so nach so ein bisschen nach so einem disruptiven Vorgang fast schon, weil sich so Strukturen ändern, Arten der Zusammenarbeit ändern und so weiter. Gibt es eigentlich auch, weil ich meine, Holzbau ist jetzt etwas, was schon seit sehr, sehr langer Zeit existiert, gibt es auch Dinge, die durch diese neue Zeit, die jetzt kommt, sage ich mal, verloren gehen? Oder wird alles nur besser, also, sag ich mal?
Na, man darf das ja niemals so durch eine einzige Brille schauen. Es braucht immer die Leute, die auch das Traditionelle noch können. Mhm. Und das ist extremst wichtig. Mhm. Und ich vertrete auch ganz klar die Meinung, es werden sich in Zukunft zwei unterschiedliche Gruppen auch etablieren müssen. Einige, die werden die ganze Entwicklung machen. So, die werden jetzt die Software entwickeln, die werden schauen, wie füge ich das Ganze zusammen, wie kommunizieren die Sachen untereinander. Dann gibt's den Anwender. Dann gibt's die Leute, die einfach nur das, was der Vorherige gemacht hat, wieder durchcheckt, kontrolliert und wieder zurückspiegelt. Hoch mal, das hat so nicht funktioniert, wie ich es möchte. Und der eine musste es wieder so programmieren. Also es wird da immer den Programmentwickler, den Anwender geben. Und es gibt immer noch den ganz klassischen Zimmerer. Den muss es immer geben. Mhm. Um den kommen wir nicht rum. Und das ist auch ganz wichtig, dass uns der erhalten bleibt.
Genau, da sind wir ja in der Produktion und spätestens bei der Montage.
Ja, wobei die Montage heutzutage braucht es auch nicht mehr. Viele haben auf der Baustelle nicht mehr den klassischen Zimmerer, das sind Monteure auf der Baustelle. Mhm. Im Grunde ist doch ein Lego-Bausatz, wenn wir jetzt hoch vorgefertigte Wandelemente und Deckenelemente haben, die muss ich zusammenschrauben. Es braucht zwar noch jemand, der eine Ahnung von der ganzen Sache hat, aber ich habe ein Baukastensystem, das kann ich toll machen. Den Zimmerer, der sollte immer als Begleiter oder ein Richtmeister sollte immer noch mit dabei sein, zu schauen, dass das natürlich alles korrekt gemacht wird. Aber ich sage mal, das Anpacken oder das Angreifen, das kann eine gelernte Kraft, ein Monteur natürlich auch machen. Da brauche ich jetzt nicht den Zimmerermeister. Aber wir müssen doch mal unterscheiden. Es gibt doch sehr viele Sanierungsobjekte. Es wird immer wieder sehr viele Konstruktionen geben, die den klassischen Zimmerer erfordern und die ich nicht standardisieren kann. Und da braucht es den klassischen Zimmerer für den ganz normalen Wohnungsbau, den wir brauchen ja zig neue Wohnungen. Wenn wir das Ganze jetzt umsetzen möchten, dann müssen wir schauen, wie können wir das Ganze standardisieren. Und da brauchen wir einfach einen großen Output an Holzbauten, die rauskommen. Und das müssen wir einfach effizienter gestalten. Nächstes Thema ist ja diese serielle Sanierung, von dem ja öfters gesprochen wird. Mhm.
Wir auch in unserem letzten Podcast.
Echt? Hast du davon gesprochen? Genau. Ja. Und? Was findet ihr da? Was
haltet
ihr
davon? Holzbau im Bestand.
Ja. Und das war auch ein schönes Gespräch. Also da haben wir eigentlich gelernt, würde ich sagen, am prominentesten habe ich gelernt, dass das serielle Sanieren oft gar nicht so seriell ist, sondern dass es letztlich doch etwas ist, wo man das Einzelobjekt auch immer individuell betrachten muss.
Individuelles Sanieren, genau. Oder Holzbau im Bestand eben. Ja.
Gebe ich euch recht und ich habe da meine eigene Philosophie dazu. Also ich finde es toll. Man muss doch erstmal den Bestand ganz klar erfassen. Das kann man fotogrammetrisch machen, über einen 3D-Scan, das kann ich auch ganz klassisch ausmessen. Das ist aber schon mal viel Arbeit. Ich muss doch mal den Bestand genau erfassen. Ich muss wissen, was habe ich da, sonst kann ich nichts machen. Und dann ist das Nächste, die Elemente, die ich dran klatsche, wie groß dürfen die eigentlich sein? Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ich kann etwas maßgeschneidert machen, was ich jetzt wirklich dran packe auf die Fassade. Oder ich könnte auch alternativ denken, ich mache vielleicht kleinere Elemente und bringe die dann an und habe dann noch vielleicht kleinere individuelle Lücken, die ich halt noch füllen muss. Wo der Weg jetzt hingeht, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt seriell ist für mich irgendetwas, etwas Wiederholendes, was ich schnell und effizient machen kann, dann muss ich eher hergehen und dass ich kleine Nesting-Elemente habe, auf einen Meter und die standardmäßig hinmache und plus bleiben halt noch kleine Eckeler zurück und die muss ich noch ausfüllen. Das könnte aus meiner Sicht eine Zukunft haben. Ob das jetzt wirklich kommt, das zeigt uns dann der Markt. Oder sonst müsste ich mal ein Unternehmer wirklich damit beschäftigen.
Ja. Gut, jetzt haben wir uns die Planung angeschaut und gesehen, okay, da ist noch, wir sind zwar schon relativ digital unterwegs, machen einen digitalen Zwilling mit ziemlich viel und können auch schon ziemlich viel Detail abbilden, aber müssen irgendwie noch den Schulterschluss finden als Markt wahrscheinlich, als Planende, hin zu einer gemeinsamen Sprache eben, zu einem gemeinsamen Modell, dass es eben auch in der Praxis nachhaltig und in der Breite funktioniert. Dann der nächste Schritt in unserer Prozesskette ist die Produktion. Vielleicht sprechen wir kurz über die Produktion und danach oder zuerst, was dir lieber ist, was für dich mehr Sinn ergibt, über die Schnittstelle. Gern. Weil wir haben jetzt die ganzen Daten, die wir generieren.
Ja.
Was passiert mit denen? Wie können wir die effizient weiterverwenden? Und dann, wie funktioniert die Produktion? Wie digital ist die heute schon? Welche Modelle gibt es da eigentlich? Also wie können wir produzieren heute?
Also die Produktion, die ist momentan, also kommt immer darauf an, was wir jetzt anschauen. Also wir können doch einen einzelnen kleinen Sparren anschauen und an dem einen Schwalbenschwanz ausfräsen. So, dann kann ich ganz exakt die Schwalbenschwanzgeometrie an meine Abbundanlage schicken und der schneidet mir das ganz, ganz exakt raus. Also da sind wir schon sehr lang dran. Wir können einzelne stabförmige Elemente hochpräzise abbinden. Funktioniert rein digital. Aktuell schaut es noch so aus, wir haben, wenn wir jetzt von der Planung herkommen, wir haben einen Plansatz, den schicken wir jetzt der Arbeitsvorbereitung und der muss leider händisch nochmal hergehen und muss jetzt jeden Versatz, jede Schwalbenschwanz, alles eingeben. Über Plugins, also das funktioniert ziemlich gut, aber er muss das vielfach händisch machen. Anschließend schickt er das auf die Maschine.
Also es gibt aus der Planung, also die Planenden, die Architektur, die Geometrie vom Gebäude.
Die Tragwerksplanung,
genau. Die Tragwerksplanung validiert ja das und gibt gegebenenfalls Änderungen und am Ende kommt die Architektur. Also das Gebäude, die Form vom Gebäude wird beschrieben im Modell und das wird weitergegeben zunächst an die Arbeitsvorbereitung. Und die müssen häufig nochmal komplett das Modell neu zeichnen in ihren Programmen.
Kommt leider sehr oft vor, ja, dass da komplett alles, also ich kenne es aus der eigenen Büropraxis, wir bekommen vom Architekten ein Modell, wenn wir Glück haben, IFC-Modell und dann hockt sich bei uns nochmal ein Zeichner hin und der zeichnet für die Tragwerksplanung nochmal komplett neu, weil wir teilweise bloß mit Achsen oder mit Scheiben rechnen. Anschließend spiegelt man das nochmal zurück und dann kommt die Arbeitsvorbereitung und die sagt, okay, da kommt jetzt das Detail hin und wir müssen dem nochmal sagen, schau, in dem Detail kommt nochmal dieser Anschluss rein. Mhm. Und das ist teilweise sehr, sehr aufwendig. Und nach der Arbeitsvorbereitung wird es dann auf die Maschinen geschickt. Und ja, die Maschinen produzieren es dann so, wie es dann sein soll. Oder es wird eine Werkplanung gemacht, abhängig von Unternehmen, wie modern ein Unternehmen aufgestellt ist. Mhm.
Und dann kann diese Abbundanlage, das ist eben eine große Maschine, die diese Stäbe konfektioniert. Also da kommt Rohware rein, ein Stab in einer gewissen Dimension, die gebraucht wird. Und diese Maschine schneidet es auf die Länge, führt Bearbeitung durch, wie zum Beispiel eine Schwalbenschwanzverbindung. Und kann es möglicherweise auch etikettieren, glaube ich, oder?
Genau, das geht auch, etikettieren oder einbrennen. Oder manche haben es wirklich auch schon einen Chip, den sie einsetzen können. Also da ist mittlerweile sehr viel möglich. Das wären jetzt die, was den Abbund, also den Zuschnitt machen. Alternativ gibt es ja auch noch, wenn du auf Holztafelwandelemente denkst, dann musst du ja Elemente wieder zusammenfügen. Du hast deine einzelnen Ständer, Wandrehm, Fußrehm, die einzelnen Pfosten und die müssen entsprechend ausgelegt werden auf einem Legetisch. Das kann auch eine Maschine machen und kann das mit entsprechenden Platten nochmal beblanken. Auf einem Wendetisch wird es nochmal gedreht, dann wird es ausgeblasen, nochmal die zweite Seite beblankt und dann hat man eine komplett fertige Wand, die dasteht. Kann sogar noch mit Elektro- oder Installationsebene mit versehen werden und bis zum Schluss kommt nochmal der Fensterbauer und baut sogar nochmal die Fenster ein. Also das funktioniert auch. Also man kann einmal das Absägen haben oder das Zuschneiden, den Abbund und dann gibt es wieder die andere Maschine, die alles wieder zusammenbauen. Also sowas, das ist alles möglich. Schwierigkeit ist immer, jemand muss die Arbeitsvorbereitung entsprechend machen. Da klappt es teilweise halt, oder das ist noch ein händischer Prozess oder sehr viel Arbeit, die ein Mensch am Computer machen muss.
Warum ist es noch so manuell? Was könnten wir da verbessern?
Da hängt es viel auch damit zusammen mit der Detailentwicklung. Wir haben doch keine standardisierten Details oder außer man hat ein großes Unternehmen und in einem Unternehmen, dann hat man das Detail A, B, C, D und dann weiß er genau, okay, die Wand schaut so aus und dann habe ich dieses Detail und das kommt immer rein. Und dann kann ich standardisieren. Dann kann das auch ein Computer machen. Aber wenn ich jetzt wieder zu individuell unterwegs bin, dann muss jetzt wiederum eine Person das Detail entwerfen, konstruieren und auch dem Modell wieder reingeben. Und das ist manchmal ein Nachteil. Also wir haben noch nicht diese Standards. Ich denke an den Stahlbau. Der Stahlbau macht es ganz toll. Der hat standardisierte Anschlüsse.
Ja.
Der hat Kopfplattenanschlüsse. Da weiß man genau, okay, dieser Anschluss, der kann genau so und so viel Kilonewton. Da weiß man genau, die Verbindungsmittel müssen so und so sitzen. Super. Das fehlt uns aktuell im Holzbau noch. Wir haben keine standardisierten Bauteile. Großer Nachteil sind ja schon die ganzen Schrauben. Jede Schraube hat eine andere ETA. Wenn ich jetzt eine Schraube von Hersteller X nehme oder Hersteller Y, dann muss ich mir als allererstes mal seine ETA anschauen. Kann ich mal abhängig vom Unternehmen 100 oder vielleicht auch mal 200 Seiten durchblatteln und mal schauen, wie rechne ich überhaupt genau diesen Anschluss oder wie sind die Randabstände. Da sind wir jetzt auch normativ dran. Wir versuchen alles mal glatt zu ziehen in den Normenausschüssen, damit auch alles gleich behandelt wird. Aber momentan haben wir einfach zu viele unterschiedliche Sachen, damit man bei der Standardisierung noch Probleme haben.
Das ist ziemlich schade, weil es ja eigentlich so, das ist ja eigentlich relativ trivial, die Probleme, die wir lösen müssen. Ja, total aber trivial. Die Prozesse in der Normung sind eben leider sehr lang.
Ja, die sind sehr lang. Ich war heute wieder in einer Normungssitzung zu den Holzbrücken. Ich habe morgen und übermorgen auch wieder Sitzungen zur Normung. Es sind zähe Gespräche, aber wenn das dann mal läuft, dann haben wir wenigstens einen europäischen gemeinsamen Rahmen. Und wir haben ja aktuell die zweite Normengeneration, muss man auch sagen. Es ist halt nicht einfach, jedes Interesse oder von jedem Land die entsprechenden Baugepflogenheiten auch in ein Dokument zu überführen. Und der neue Eurocode, speziell im Holzbau, der wird sehr lang. Der hat aktuell 400 Seiten. Und wenn ich auf die alte DIN 1052 denke, die hatte, glaube ich, 90 Seiten, 70 Seiten und der neue Eurocode 400. Wir versuchen jetzt einfach sehr, sehr viele Dinge einfach gemeinschaftlich zu regeln.
Der Kompromiss
ist sehr schwierig auch.
Ja, und ist eben auch, dass dann die Länge jetzt viermal so lang ist wie zuvor.
Ja.
Und dafür hoffentlich mit den Vorteilen, dass es dann in ganz Europa funktioniert und vielleicht in ein paar Jahren wieder vereinfacht werden kann.
Ja, muss man dann schauen, ob es auch wieder mit den einzelnen nationalen Zusatzdokumenten wieder so einheitlich wird. Aber das wird man sehen. Also man ist auf einem guten Weg. Die Diskussionen sind sehr fruchtbar, muss man sagen. Es verfolgt ja jeder ein gemeinschaftliches Ziel. Das Ergebnis werden wir dann erst sehen, wenn der veröffentlicht wird.
Ja.
Ist das eigentlich so, oder stelle ich mir das jetzt so einfach vor, weil du hast vorhin angedeutet, dass durch Digitalisierung und vielleicht so Einsatz von Robotik, dass man feiner arbeiten kann, also mehr im Millimeterbereich und weniger im Zentimeterbereich. Gerade so bei Verbundstellen oder bei so Schnittstellen ist es so, dass man in Zukunft dann vielleicht so fein arbeiten kann, dass man mehr so über Steckverbindungen machen kann? Oder stelle ich mir das jetzt so einfach vor?
Also das kann man, also im Holzbau arbeiten wir sowieso sehr, sehr genau. Also die Maßtoleranzen, die sind wirklich im Millimeter, teilweise sogar im Zehntelmillimeterbereich, kommt darauf an, was für ein Bauprodukt das wir jetzt verwenden. Da sind wir hochpräzise. Steckverbindungen oder auch ganz klar mechanisch oder kraftschlüssig gefügte Verbindungen, die kennen wir ja schon aus der Zimmermanns-Verbindungen. Da sind wir auch beim Stirn-Fersensversatz oder reinen Stirnversatz bei den ganzen Clouden, da sind wir doch hochpräzise unterwegs. Also, und das ist wieder eine Besonderheit, das kann ja diesen klassischen Zimmermannsmäßigen Verbund, den kann der Holzbau ja extremst gut.
Okay.
Also, Unser großer Vorteil ist ja auch dadurch, dass wir jetzt unsere ganzen Maschinen haben, wir erleben ja auch so eine Renaissance auch des Buntbaus oder auch dieser ganz klassischen zimmermannsmäßigen Verbindungen. Weil jetzt kann die Maschine einen sehr aufwendigen Anschluss, hochpräzise, der muss normativ ja mit einem Spaltmaß von kleiner 1 Millimeter gefertigt werden, herstellen. Also das ganz normale klassische Schiften, dass der Zimmerer jetzt da stundenlang was rumschneiden muss oder sowas mit sehr viel Muße sauber ausarbeitet, das gibt es ja eigentlich heutzutage nur noch sehr selten. Klar, die Investitionskosten für eine solche Maschine sind ja auch nicht dann zu verachten.
Und diese Maschinen, die können eben Stäbe oder Platten, scheibenförmige Bauteile herstellen und arbeiten schon relativ autark. Also das ist schon im Bereich der Robotik. Und das sind ja Sachen, die gehen heute schon. Wie geht's da weiter? Hast du dann auch einen Blick in die Zukunft, was da die nächsten Evolutionsstufen sind?
Gute Frage. Also man ist ja jetzt schon in der Lage, mit 5 Aggregaten eigentlich hochpräzise zu arbeiten. Was wird denn das Nächste sein? Wir werden schauen müssen, dass wir die schneller arbeiten können. Also das wird dann mal sehr wichtig sein, weil es kann doch nicht einer Maschine jetzt stundenlang jetzt da an einem Detail rumschneiden, um hochpräzise zu sein. Und dann geht das Nächste, was an ganz wichtiges Thema ist, Energieverbrauch muss, also die Maschinen, die laufen ja auch mit sehr, sehr viel Strom, muss man ganz ehrlich sein, oder auch mit Druckluft, kommt drauf an, was für ein System das jetzt ist. Wir werden schauen müssen, dass wir da auch den Bedarf an Energie senken müssen, das wird sicher interessant sein. Von der Fertigung her, wenn ich jetzt an neuere realisierte Werke denke, es ist halt immer, wir müssen schauen, welche Bauprodukte, dass wir jetzt in Zukunft auf den Markt bringen. Neulich habe ich ein Bauprodukt, die Entwicklung eines Bauproduktes begleitet. Da geht es darum, Brettsperrholz mit Buchenholznägeln hergestellt, aber nicht orthogonal, sondern diagonal Lagen gefertigt. So, ein komplett neues Bauprodukt. Da musste ein neuer Roboter dazu gebaut werden. Komplett, also das ist reiner Maschinenbau, hochspannend. Die legen dann nicht mehr von einer Seite aus, sondern fangen dann in der Mitte an zum Legen und legen dann auf 2 Seiten, also nach links und nach rechts. Diese ganze Entwicklung des Roboters, die ist gekoppelt an das gewünschte schlussendliche Bauprodukt, was ich haben möchte. Und ich glaube, in Zukunft da sind keine Grenzen gesetzt.
Was ist der Vorteil von dem speziellen Bauprodukt?
Haha, man hat eine wesentlich höhere Scheibensteifigkeit. Da war ich in der Entwicklung sehr stark involviert. Also wenn du jetzt genageltes Brettsperrholz hast, orthogonal genagelt, dann können sich in den Knotenpunkten das Ganze verdrehen. Sehr einfach. Mhm. Und sobald ich ein diagonales Brett nochmal drein habe, das ist wieder Zimmer, was die Diagonalverschalung macht, dann ist es bocksteif und mit diesen genagelten Holzbauprodukt, sogar noch aus Buchenholznägeln hergestellt, komme ich auf eine Scheibensteifigkeit, die sehr nahe an dem geklebten Brettsperrholz dran ist.
Ja.
Und das ist dann bombensteif und das heißt dann auch.
Und gleichzeitig leimfrei, ökologisch.
Komplett nagelfrei, man hat keine Emissionen von irgendwelchen Stoffen, die rauskommen. Man ist sortenrein komplett. Mhm. Das ist ja auch ein großer Vorteil, wenn ich das später wieder zerlegen möchte. Ich habe Holz-Holz-Verbindungen. Mhm. Und von der Steifigkeit sind wir jetzt so hoch, dass wir auch in einem mehrgeschossigen Holzbau weit über 2, 3, 4 Geschosse rauskommen. Und das war vorher mit dem reingenagelten Brettsperrholz, orthogonal vernagelten Brettsperrholz nicht möglich.
Ja. Spannend. Also gut, Planung, Produktion. Planung sind wir sehr digital, haben noch Potenziale. Dann sind wir in der Produktion, da sind wir auch ziemlich digital. Also wir füttern die Maschinen mit Daten.
Exakt.
Mit Daten aus den Computern. Und da sind wir eher, da kratzen wir eher schon an einem Plateau, was die Weiterentwicklung angeht. Also da sind wir jetzt in der Effizienzsteigerung und nicht mehr so, oder zumindest haben wir jetzt in dem Gespräch heute keine bombastischen Innovationsideen, Möglichkeiten. Und jetzt geht's in die Montage. Wie digital ist die Montage heute und was können wir uns da noch vorstellen in der Zukunft? Aber schauen wir mal erstmal das Hier und Jetzt an. Wir haben es vorhin schon angesprochen mit Richtmeistern, mit Zimmerermännern, mit Monteuren. Die nehmen diese Baustoffe entgegen. Wir haben auch schon über die Etikettierung gesprochen. Wo stehen wir heute? Wie funktioniert's? Und was, ja, ich wiederhole meine Frage. Wir haben es schon alle gehört. Also
das, was bei der Montage noch mit zu berücksichtigen ist, das ist natürlich immer, wir möchten unsere Bauprodukte just in time auf der Baustelle haben. Das heißt, auch die ganze Logistik muss damit abgewickelt werden. Das, wir kennen es von Amazon oder DHL oder DPD. Was können wir? Ich habe jetzt neulich mal was bestellt und ich konnte im Live-Tracker schauen, wo ist denn gerade mein Paket unterwegs und habe gesehen, dass der Paketbote 5-mal an meinem Haus vorbeigefahren ist. So, wir sind schon digital, das ist ja auch eine digitale Erfassung von Zuständen, sind wir schon extremst weit. In der Baubranche kenne ich das aber noch nicht. Ich kann noch nicht schauen, wo ist mein Wandelement. Ich muss doch auf der Baustelle, manchmal habe ich ein bisschen beschränkten Platzbedarf, dann kann ich natürlich nicht alles auf die Baustelle hinfahren und sagen, du schau, bau das jetzt mal zusammen. Auch witterungsbedingt muss ich da Acht geben. Das Ganze darf natürlich nicht im Regen stehen und darf natürlich nicht durchnässt dann verbaut werden. Das heißt, ich muss abhängig von der Witterung das Zeug hinbringen oder unsere Bauprodukte hinliefern. Und da wäre es oder in Zukunft sicherlich interessant, dass wir auch eine Art Live-Tracking-Systeme haben. Was wurde schon verbaut? Wie schaut es jetzt wirklich aus? Was sind die nächsten Produkte, die ich jetzt auf meine Baustelle hinbringen darf? Das ist mal so eine reine Zukunftsvision. Es gibt ein, zwei Unternehmen, die das schon probieren, auch schon machen, auch mit entsprechenden Barcodes abscannen, wissen, okay, jetzt das ist auf dem Transportweg, das ist jetzt, dann gibt es wieder ein grünes Lämpchen, ist angekommen, nochmal ein grünes Lämpchen, wurde verbaut. Gibt es einige wenige, die das machen, sehr innovative Unternehmen. Was noch weiterführt, das sind jetzt, dass man das Augmented Reality, also dass man jetzt sogar mit Brillen, 3D-Brillen schon sich die aufsetzt und dann sieht, okay, du musst jetzt dieses Bauteil nehmen, also in einer Vision Pro oder wo wird dann gesagt, nimm dieses Bauteil in diese Hand, du musst es da hinstellen. Und dann zeigst du noch irgendwo an, da hinten fehlt noch ein Bauteil. Auch Zukunft, man ist schon dran, das auszuprobieren. Wir sind aber noch bei weitem nicht so weit, dass das jetzt die Realität wird. Also ich habe noch keine, ich war wieder auf mehreren Baustellen letzte Woche, ich habe noch keine Baustelle gesehen, die so funktioniert. Ist Zukunftsmusik, aber ich kann mir das gut vorstellen, denn das macht auch wieder das Ganze viel interessanter für junge Leute und auch attraktiver. Das ist doch heutzutage ein großes, wenn ich jetzt an Fachkräftemangel denke, ist das doch ein großes Thema, wie kann ich jetzt das Arbeiten am Bau spannender machen? Das kann ich doch mit solchen spielerischen Gadgets, würde ich mal nennen, die aber wieder auch sehr hilfreich sind, kann ich das doch sicherlich, ich glaube, das wird dir auch gefallen, oder? Mit so einem Vision Pro auf der Baustelle rumflitzen?
Und ja, dann ja, voll. Was wären eigentlich...
Kannst du deine Serie nebenher gucken.
Die auf der Brille, auf dem einen Auge läuft genau. Die Serie und auf dem anderen gucke ich das Gebäude an. Ja. Was wären eigentlich, du hast diese drei Bereiche, Planung, Produktion, Montage, jetzt so ein bisschen durchdekliniert, wo wir da stehen. Wenn wir jetzt hier so Science-Fiction... Vibes mal in den Podcast bringen wollen, was wäre so ein krasser nächster Schritt, der irgendwie der kommen kann, der definitiv heute noch nicht da ist, der so alles nochmal auf ein neues Level heben würde? Ist es sowas zum Beispiel, dass man irgendwie, dass Leute auf Baustellen nur mit so Brillen rumlaufen, die dann immer schon das fertige Gebäude simulieren und dann überall eine rote Markierung reinsetzen, wo es noch nicht dem entspricht, oder?
Ich habe eine Idee. Aber du zuerst bitte.
Oder keine Menschen mehr, nur Roboter bauen lassen?
Ich arbeite sehr oft mit einem ganz tollen Treppenbauer zusammen. Mit dem haben wir auch diese Treppe Rapunzel in Legau gemacht. Diese mehrfach gewendelte, ist ja, glaube Europas oder weltweit größte Holzwendeltreppe. Der zeigt seinen Kunden auch über eine solche Vision, ich weiß nicht, ist es Vision Pro oder über eine solche Brille, die entsprechenden Räume und auch die Treppe, wie die jetzt in dem Raum rein wirkt. Wenn jetzt Kundschaft kommt, so eine Treppe kostet dann auch gleich mal so 1 Million rum in der Größenordnung, dann können die diese also in einem Raum komplett ihre Treppe schon so anschauen. Das hilft auch extremst Leuten, die ein schlechtes dreidimensionales Wahrnehmungs- oder Darstellungsvermögen haben, sich einfach in diese Situation reinzusetzen. Und dann kann man auch nochmal entsprechend anpassen. Das sind so erste Ansätze, aber jetzt kommen wir zurück auf die Baustelle. Du wolltest ja sowas Futuristisches haben. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwann mal unsere Roboter, ob die jetzt ausschauen wie ein Mensch, also, oder ob die jetzt sechs Beine haben oder zwei Beine, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Aber dass Maschinen unsere Bauteile heben, an die richtige Stelle bringen, zusammenfügen, kann ich mir super vorstellen. Wir haben ja schon erste Ansätze. Was machen wir momentan? Haben wir auch diese ganzen Exoskelette, die uns schon mal unterstützen, Bauteile zu heben. Tendenzen sind da, wenn ich das jetzt eine ganze noch...
Die sind noch gar nicht, glaube ich, präzise. Ich glaube, ich habe jetzt letzte Woche dieses Video gesehen von OpenAI, wo die diese Figure One vorgestellt haben, so ein Roboter, der dann auch sowas anhebt und irgendwas so raufstellt. Und der war super wackelig. Und ich meine, der konnte was anheben und irgendwas wo draufstellen. Aber man hatte gar nicht das Gefühl, dass der jetzt in der Lage gewesen wäre, irgendwie einfach nur eine Schachfigur auf dem Schachbrett umzusetzen, sondern der war sehr grobmotorisch unterwegs.
Ich gebe dir absolut recht und das wird wahrscheinlich in Zukunft auch kommen. Und wenn wir jetzt das Ganze noch weiterspielen, Artificial Intelligence, also diese ganzen, jetzt fehlt mir das Wort.
Künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz, was sich jetzt alles entwickelt. Die Systeme lernen ja auch. Wir kennen es beim Chat-GPT. Das ist beeindruckend, was das schon kann. So, und wieso soll ich in Zukunft jetzt nicht einer Maschine auch beibringen, dass sie jetzt etwas nicht jetzt so plump hinstellt, sondern das macht vielleicht einmal und das zweite Mal merkt schon, oha, das muss ich anders machen. Die lernen ja auch. Ist eine gespenstische Vorstellung, weil wo fängt das an, wo hört es auf? Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es in manchen Bereichen sowas gibt. Im Grunde, wenn ich mir das wieder auch so vor Augen führe, beim Zahnarzt, wenn ich jetzt eine Zahnprothese mache, dann macht doch auch eigentlich ein Roboter diese Zahnprothese. Also da ist kaum noch, es gibt noch kleine Feinarbeiten, die gemacht werden, aber die Grobarbeiten, die werden eigentlich von einem Roboter gemacht, hochpräzise. Wieso nicht auf der Baustelle? Kann die Zukunft sein. Aber dann muss man halt auch wieder schauen, also wenn das kommt, das dauert noch ziemlich lange, bin ich mir ganz sicher. Das klassische Handwerk wird sich dann auch wieder umstellen. Dann braucht man halt jemanden, der vielleicht noch das anlernt, so eine Maschine. Dann gibt es jetzt vielleicht irgendwie einen digitalen Zwilling von dir und von mir oder sowas.
Ja, das ist auch so, weil die, also diese Text-KIs, die wurden ja dann gefüttert mit teilweise auch den Werken der Weltliteratur und so weiter, damit die Text verstehen. Wäre das so, dass so eine KI auch gefüttert werden müsste mit super abstrakten, komplexen Holzbaukonstruktionen oder Holzgebäuden? Oder wie macht man die fit quasi für den Alltag?
Könnte ich mir so vorstellen, weil irgendwo muss man es doch lernen.
Ja.
Und irgendjemand muss das ja vormachen. Und es muss doch eine Bewertung geben, gut oder schlecht.
Aber das sind, also ich hatte auch schon so Utopien jetzt gerade im Kopf, so Visionen. Aber jetzt kurz, wenn ich jetzt kurz in mich gegangen bin, habe ich gemerkt, ja, das ist schon ziemlich utopisch bis dystopisch, gerade am Ende. Und uns sehr, sehr weit in die Zukunft gedacht, glaube ich. Ich denke, wir haben ja schon so viele kleine Potenziale oder große Potenziale und die wir mit den Mitteln, die wir heute haben, schon lösen können und es nur machen müssen. Jetzt hier, wir haben hier die Standardisierung, zum einen am digitalen Modell für die verschiedenen Gewerke in der Planung, dann die Standardisierung von dem, was in der Realität passiert, mit den Details, wo ein enormes Potenzial ist für die Branche. Und so geht's ja gerade weiter. Und dann sind wir auf der Baustelle, gibt's ja auch so viele ganz kleine Sachen, die, glaube ich, den Prozess für alle Beteiligten transparenter und einfacher machen können. Wie jetzt zum Beispiel, wo muss dieses Bauteil jetzt genau hin? Was ist der kürzeste Weg dahin?
Ich möchte noch mal ganz kurz zurückgehen. Und zwar, du sagst, es ist jetzt komplett fern in der Zukunft. Wenn man sich heutzutage mal ein so ein großes Werk anschaut, mit Wandausstoß von 200, 300 Quadratmeter pro Tag, das ist also gar nichts Besonderes, da arbeiten aktuell dann 2-3 Leute rein. So.
Ja.
Vor 20 Jahren hätten da vielleicht 40, 50 Leute gearbeitet. Also so abwegig.
Ja.
Klar, jetzt, dass jetzt da so eine
Art, Produktion und Baustelle.
Auf der Baustelle klar, ist was anderes.
Wer weiß, 20 Jahre, ja, das ist vielleicht schon eher. Aber jetzt so perspektivisch 5-10 Jahre haben wir, glaube ich, noch genug andere Hausaufgaben.
5-10 Jahre, da wird sich überhaupt nichts tun. Also das ist so ein ganz kleiner, schleichender Prozess. Aber
was ja auch gut ist, sonst hätten die ganzen Studenten der Hochschule Biberach die Zimmererausbildung, die sie nebenbei machen, ja fast umsonst gemacht. Alles irgendwelche Roboter machen.
Ja, wenn ich mir jetzt nochmal überlege, was so ein Legeroboter kostet, den kann sich nicht jeder leisten. Also da sind Millionensummen, die da investiert werden müssen. Und man darf doch mal ein bisschen so Gedanken schweifen lassen und schauen, was könnten denn in der Zukunft alles passieren. Aber das, was du auch gesagt hast, dass diese einfachen Gadgets, die können uns in Zukunft extremst die Arbeit auch auf der Baustelle erleichtern. Da fällt mir ein ganz nettes Beispiel ein. Es gibt ja auch diese ganzen Küchengeräte, die wissen doch ganz genau, aha, ich habe jetzt keine Karotte mehr im Kühlschrank beispielsweise. Dann schicken die einen Lieferauftrag an ein Discounter oder sowas und am nächsten Tag kriege ich meine Karotte. Genau das Gleiche gibt es oder soll es ja auch oder wird es sicher auch im Bauwesen geben. Gibt es ja auch teilweise. Ich habe keine Schrauben mehr oder okay, das letzte Päckchen Schrauben ist jetzt bestellt. Das wird automatisch jetzt an meinen Schraubenlieferanten gesendet. Bitte bring mir jetzt genau wieder so und so viel Schrauben, damit ich am nächsten Tag vernünftig arbeiten kann. Das sind doch die ganz einfachen kleinen Sachen, die uns schon extremst weiterhelfen. Einfach diese Baulogistik auch und auch diese ganze Transportlogistik mal durchdenken. Es geht sehr viel Zeit drauf, wenn ich irgendwo einfach was nicht finde, was nicht da habe. Ich muss es nochmal holen gehen. Oder ich muss vielleicht irgendetwas nochmal nachanpassen. Das ist das Schlimmste, was auf der Baustelle passieren kann. Und da helfen uns ja ganz einfache digitale Tools schon, um das Ganze wesentlich zu vereinfachen. Leider haben wir viele Unternehmen diese Tools noch nicht, diese Gadgets. Viele kennen sie gar nicht.
Das ist auch eine spannende Frage, inwiefern ist es, was du jetzt beschrieben hast, überhaupt wirklich in der freien Wirtschaft, ist es State of the Art im akademischen Bereich oder ist es schon State of the Art in der freien Wirtschaft wirklich?
Es gibt es in der freien Wirtschaft.
Okay.
In der akademischen Welt denkt man schon lange über solche, also für viele ist das ja ganz logisch, dass man sowas hat. Mhm. In der freien Wirtschaft, man muss einen entsprechenden Anbieter finden, der das wieder hat. Manche interessiert es nicht, den kleinen Zimmerer, für den ist das vielleicht uninteressant, der fährt abends nach Hause, am nächsten Tag fährt er halt wieder hin, hat seinen Wagen eingeräumt, der hat alles mit. Wenn ich jetzt auf Großbaustellen denke, da muss ich doch schon ganzes Management herhalten, Beispiel auch jetzt diese ganzen Überlegungen zum Wirthochhaus, wo wir als Hochschule auch mit dabei sind. Da ist der ganze Logistikprozess, was auch automatisch mitgedacht wird. Also das ist hochspannend, aber für kleine Baustellen ist das uninteressant. Mhm. Das ist was für Großbaustellen oder auch mittelständische Betriebe ab 20, 30 Leute. Und viele machen das ja auch schon. Das Gleiche ist ja auch mit dem Maschinenpark. Ich muss wissen, wo ist jetzt meine Kappzugsäge oder wo steht jetzt meine Maffel gerade rum. Mhm. Hat das jetzt der in dem Wagen rein oder im anderen oder ist die verschwunden? Mhm. Machen wir ja auch schon, oder? Ein GPS-Tracker.
Ja.
Jeden E-Bike mittlerweile rein.
Ja. Ja.
Und es gibt ja auch Geräte, wo das auch schon mit verbaut ist.
Ja, ein Roller.
Ja. So viel ist schon da. Das müssen wir bloß irgendwie in die Fläche bringen.
Ja, und das ist ja auch der Auftrag uns von unserer Hochschule oder insgesamt von jedem Lehrbetrieb. Man muss doch den Studierenden oder jedem Interessierten mal zeigen, was gibt es denn alles schon. Man muss ja bloß lang genug suchen. Man wird alles finden. Also egal, was du jetzt suchst, wenn du lang genug recherchierst, dann wirst du jemanden finden, der hat genau das schon mal gemacht, das Problem. Und die Sachen, die möchten wir auch als Hochschule unsere Studierenden aufzeigen. Und das ist ja auch in unserem Master. Wir zeigen, was ist denn alles möglich. Ich hatte letzte Woche eine ganz nette Geschichte. Da musste ich Elementierung bei den Studierenden des Biberacher Modells machen. Elementierung und Vorfertigung. So, dann habe ich mal rumgefragt, wer arbeitet denn oder wer kommt denn aus einem Zimmereibetrieb? Ich habe 40 Studierenden Pi mal Daumen rein gehabt und 35 Studierenden kommen aus einem Zimmereibetrieb. Dann habe ich gefragt, ja, und arbeitet ihr mit Vorfertigung und Elementierung? Da haben von diesen 35 Studierenden 30 schon aufgezeigt, also bei denen im Betrieb wird vorgefertigt und elementiert. Dann bin ich natürlich da, ich sage, ja, was soll ich euch zeigen? Ihr im Grunde wisst ja das alles schon oder ihr wisst viele Sachen sicher besser als was ich. Aber diese ganze Vorfertigung, Elementierung hängt ja immer ganz klar davon ab, wie schaut mein Betrieb aus, welche Möglichkeiten habe ich zur Vorfertigung, zur Lagerung, welche Maschinen habe ich, wie ist mein Personal eingeteilt. Das ist für jeden wieder individuell. Und dann haben wir 1,5 Stunden drüber diskutiert. Dann habe ich anschließend die Studierenden gefragt, wie schaut es denn aus? War das jetzt für euch langweilig oder interessant? Und dann war eine sehr, sehr ehrliche Antwort eines Studierenden, und da war ich sehr dankbar. Hat er gemeint, ja, 10 Folien, die sie gezeigt haben, ja, und ja, die habe ich gekannt. Und bei der 11., da war etwas dabei, an das hatte ich überhaupt noch nie gedacht, und das nehme ich mit für meinen Betrieb, und da habe ich jetzt wieder viel gelernt.
Okay.
Und das war wieder cool. Ja. Und habe gedacht, schau, ich habe da jetzt als... Ich bin ja nicht aufgewachsen in einem Zimmereibetrieb. Ich kenne das ja nicht so von der Pike auf. Ich habe gedacht, schau, das ist toll. Ich habe jetzt einfach dadurch, dass ich so einen breiten Rundumschlag gemacht habe in diesem Themenfeld, wieder jemanden, der schon seit Kindesbeinen an in einem solchen Betrieb aufgewachsen ist, wieder was Neues gezeigt. Und das war cool. Also ich war da riesig happy. Und den Studierenden hat es auch gefallen.
So, Vital, das ist doch jetzt ein guter Moment für dein Fundstück der Folge.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe euch eine historisch berühmt-berüchtigte, weiß ich nicht, aber immerhin ja ganz eindrucksvolle Holzkonstruktion mitgebracht, die nur sehr, keine permanente Holzkonstruktion, kein Gebäude, kein Nichts, sondern eine Holzkonstruktion, die einen Schutz darstellte. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Das ist mal eine ganz andere Art von Holzkonstruktion. Und zwar geht es heute um vielleicht die berühmteste Kathedrale von Frankreich, die Kathedrale von Chartres und ihren besonderen Schutz im Zweiten Weltkrieg. Und zwar die Kathedrale von Chartres an sich ein sehr besonderer Ort, galt schon als Ort, an dem sich, oder gilt als Ort, an dem schon alte Keltengräber archäologisch gefunden wurden, der schon auch beim Bau der Kathedrale eine ganz besondere Bedeutung hatte. Die Kathedrale galt dann ziemlich schnell eigentlich als die französische Kathedrale schlechthin, als die Mutter aller französischen Kathedralen quasi. Der Maler Auguste Rodin bezeichnete sie als die Akropolis Frankreichs. Warum sie so besonders ist, schwierig zu beantworten. Es gibt viele Gründe. Sie gilt als besonders ästhetisch, besonders vorbildhaft gebaut. Von der Gestalt her ist schon von weitem sichtbar, weil es keine hohe Bebauung drumherum gibt. Der Ort gilt vielen, wie gesagt, als so eine Art Kraftort. Die Proportionen, die Symmetrien der Kathedrale gelten als besonders ausgeklügelt, basieren auf verschiedenen Zahlenverhältnissen, teilweise Zahlensymboliken. Und es gibt auch so besondere Gimmicks, so das fünfte Element mäßig, also dass zu bestimmten Tagen, zu einer bestimmten Uhrzeit fällt durch irgendein kleines Loch ein Lichtstrahl, wird gespiegelt und fällt dann auf einen besonderen Teil einer Reliquie und so weiter. Auf jeden Fall, die Kathedrale ist ein sehr, sehr besonderes Bauwerk. Und während des Zweiten Weltkriegs hatten die Menschen wahnsinnige Angst, dass sie beschädigt wird. Und haben sich überlegt, wie sie sie schützen können. Sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es kaum eine konventionelle Art gibt, so ein großes Gebäude zu beschützen. Und haben dann überlegt, dass sie einfach eine Holzkonstruktion errichten wollen, die die Kathedrale mit der Umgebung verschmelzen lässt quasi. Und dazu habe ich in ihrer Geschichte folgende Notiz gefunden. Während des Zweiten Weltkriegs wurden viele historische Gebäude von Bomben zerstört. Erstaunlicherweise überlebte die Kathedrale von Chartres in Frankreich dank einer ungewöhnlichen Tarnung der Bevölkerung. Um sich vor Luftangriffen zu schützen, wurden die Wände der Kathedrale äußerlich mit einer Holzkonstruktion in Form eines Feldes bemalt, um sie aus der Luft wie gewöhnliches Ackerland aussehen zu lassen. Diese Tarnung war so effektiv, dass die Kathedrale von Chartres während des Krieges größtenteils unbeschädigt blieb. Und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Vorstellung, dass Menschen eine riesige Holzkonstruktion um eine Kathedrale bauen und die dann bemalen, quasi Camouflage-Muster im weitesten Sinne, so dass ein Gebäude, was nicht aus Holz ist, dann aber dank einer Holzkonstruktion den Krieg überlebt. Das ist mein Fundstück der Woche, des Monats.
Finde ich ein tolles Fundstück. Mhm. Und weißt du, an was mich das erinnert?
An was?
An die gesamten Schutzkuppeln. Fast alle Steinkuppeln der Antike und auch jetzt noch, die innen mit Fresken ausgestattet sind, haben fast alle eine Holzschutzkuppel. Und das ist auch heute noch gang und gäbe, wenn man jetzt in Kempten Christuskirche anschaut oder so. Die hat innen drein eine Kuppel, die ist 2 Zentimeter stark oder 3 Zentimeter stark im Scheitel, Spannweite, Durchmesser, glaube ich, sind es 30 Meter und sowas. Innen drin wunderschön ausgemalt. Und obendrauf ist eine große Holzschutzkuppel. Mhm. Und auch wenn man unten in Venedig anschaut, Markusplatz, da ist eine Schutzkuppel drauf. Also eine riesengroße.
Okay.
Super interessant.
Mhm.
Und der Holzbau, der hat sich über Jahre hinweg dadurch einen tollen Namen gemacht, dass man, dass die ganzen Kirchenkuppeln, dadurch, das Wasser darf natürlich nicht rein, um diese ganzen Fresken und alles oder auch Bemalung kaputt zu machen, da hat die Kirche immer Holzkuppeln draufgebaut. Und die älteste Kuppel, die man findet, die steht in Jerusalem. Die müsste ungefähr 1400 Jahre alt sein.
Mhm. Das Holz auch?
Auch aus Holz.
Okay.
Super interessant. Und genau an das hat mich das extremst erinnert, dass unser Holzbau wieder mal genutzt wird, um andere Baustoffe, Steinkirchen,
zu beschützen.
Kathedralen, Kuppeln zu schützen.
Ja.
Genau an das hat mich das sehr gut erinnert.
Ungewöhnlicher Rollentausch der Materialien.
Mhm.
Ja, spannend. Super.
Tolles Fundstück.
Ja. Und vielen Dank fürs angenehme Gespräch.
Vielen Dank, Patrick.
Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich da in Biberach besucht habt. Hat riesig Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr nochmal kommt. Allen Zuhörern auch. Danke, dass ihr zugeschalten habt, dass ihr diesen Podcast verfolgt. Ich werde natürlich jetzt auf dem Nachhauseweg sofort den letzten Podcast, den du mir empfohlen hast, auch hören und wünsche allen noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.